Guten Morgen. Oh, verkehrt rum. Herbert bat mich, aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes zu lesen, die Verse 1 bis 13. Und ich würde gern den Hostiter bitten, das Gebet zu beenden. Meine Brüder und Schwestern, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Und zu dem Armen würdet ihr aber sagen, bleib du da stehen oder setz dich dort hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern, ihr nicht, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht.
Jetzt war ja Matthias ein paar Tage hier in Hamburg, von Donnerstag bis Samstag. Und wir haben ein paar Geschwister wieder besucht, um zu reden über die Zukunft der Gemeinde, wie es weitergehen kann, welche Vorschläge er sieht. Und er ist ganz zuversichtlich, er hat vollen Glauben, er ist euphorisch, wenn er euch kennenlernt. Gestern haben wir Bärbel und Dom, waren wir bei ihnen, die haben einen Billardtisch zu Hause. Ich habe Billard gespielt gegen Dom und gegen Mathis, ich habe gewonnen, beide Male. Am Abend habe ich mich zur Predigt dann rangesetzt. Und das hat der Dieter, Horst Dieter alles ausgewählt, und da bin ich draufgekommen, der hat mich völlig über den Tisch gezogen. Also mit den Themen, er hat mir die zugeschanzt, die er nicht wollte, wahrscheinlich die schwierigeren Sachen. Also ich konnte mit dieser Thematik wenig anfangen. Jakobus 2, das, was Bärbel vorhin schon vorgelesen hat. Ich habe gedacht, was ich da zu sagen hätte, sind wir in 5 Minuten fertig. Viel mehr wüsste ich jetzt nicht. Also wenn jemand reinkommt, eine Person reinkommt, so quasi, die ist schön gekleidet und man sieht gleich an seinem Auftreten, der hat wahrscheinlich ein hohes Einkommen, der hat viel Verantwortung, der hat Geld, und den behandelt man bevorzugt und setzt den vielleicht, es gibt ja keine Sitzordnung, aber man behandelt ihn bevorzugt, und eine andere Person, wo man gleich sieht, hoppla, den hat das Leben abgehängt, hier gibt's Schwierigkeiten, der wird eben nicht so gut von uns behandelt. Und da geht Jakobus rein. Und der ganze Brief ist ja irgendwo schon eine Herausforderung. Ja, nicht umsonst hat Luther ihn nicht gemocht, weil dieser Jakobus uns quasi zum TÜV schickt. Ja, wenn ihr ein Auto habt, wenn du ein neues Auto hast, ist das ja kein Problem, ja, zum TÜV zu fahren. Dann geht das so, da kommst du schnell durch. Aber wenn du so ein Auto hast, das schon mal so 10, 15 Jahre alt ist, dann weißt du, oh, der TÜV, der schaut nämlich nicht das Äußere vom Auto an, ob du hier Beulen hast oder ob es schön geputzt ist, sondern der schaut inwendig rein, ob deine Bremsen in Ordnung sind, ob die Lager in Ordnung sind, ob diese Dinge, die eben notwendig sind für die Verkehrssicherheit, für deine eigene und für die der anderen Verkehrsteilnehmer, ob das in Ordnung ist. Und genauso ist es beim Jakobusbrief. Der schaut unseren Glauben von einer anderen Seite an. Ja, man kann sonntags gut sich hinstellen und alles in Ordnung und freundlich sein für 2 Stunden mal. Das schafft fast jeder. Wieder geschafft, ab nach Hause. Aber der Glaube ist eben mehr als nur das. Ist mehr als nur ein freundliches Gesicht machen. Es heißt wirklich, das zu leben. Und darauf zielt Jakobus ab. Er kritisiert das Ansehen der Person. Das Ansehen der Person, dieser Ausdruck, und da müssen wir kurz zurückgehen zum 5. Buch Mose, kommt aus dem Gerichtsspruch, aus dem Recht quasi. Und zwar heißt es hier im 5. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 17, beim Richten sollte die Person nicht ansehen, sondern soll den Kleinen hören wie den Großen und vor niemanden euch scheuen, denn das Gericht ist Gottes. Man muss sich mal vorstellen, Menschen stellen was an, 2 Personen, identisch die gleiche Schuld, die sie begehen, und die beiden kommen zum Richter. Und der Richter sieht den einen so an, weil er gut situiert und gut verdienend, der könnte der Gesellschaft noch was bringen, der kriegt eine milde Strafe, und der andere, der kriegt eine harte Strafe, weil das nicht erwartet wird. Das ist bei Gott ein absolutes No-Go. Geht gar nicht. Ja? Jeder ist gleich. Ja? Vor Gott gibt es nur Menschen erster Klasse. Er klassifiziert nicht. Es gibt keine 2. oder 3. Klasse. Es gibt nur erste Klasse Menschen. Und jeder ist vor Gott gleich. Und genau das sollten wir auch in der Gemeinde umsetzen. Genau das sollen wir leben. Dass Gott die Menschen nicht ansieht nach ihren Äußerlichkeiten, sieht man in der Bibel an mehreren Stellen. 2 Sachen habe ich rausgeholt. Die eine Sache ist, oder die eine Dame ist die Hure Rahab. Und Prostituierte zu sein, ist nicht gerade ein Beruf, mit dem man sich vorstellen würde. Ja? Ich bin Banker, ich bin Kaufmann, ich bin Prostituierte. Das ist eigentlich nicht etwas, was gesellschaftsfähig ist. Trotzdem ist es seit Tausenden von Jahren Fakt. Es gibt Frauen, die sich prostituieren. Und Gott macht hier bei der Hure Rahab, wie ich finde, statuiert er ein Exempel. Und zwar ist es so, dass die Juden ja aus Ägypten rausgezogen sind, in der Wüste waren 40 Jahre, dann starb Mose und starb Aaron. Und jetzt war es an der Zeit, das Land einzunehmen. Und Josua, Moses Nachfolger, hat Kundschafter in das Land geschickt. Und da gab es die Möglichkeit, eben für 2 Männer Jericho auszukundschaften. Ich lese das mal kurz vor aus Josua 2. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim 2 Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho gesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Die Geschichte geht so weiter, die Rahab hat hier die Männer angelogen, sie hat die Kundschafter versteckt bei sich im Haus und hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Sie hat gesagt, ich weiß, dass euer Gott mit euch ist. Ich habe das gesehen, es ist ein Schrecken über ganz Jericho gegangen und über die Völker ringsumher. Denkt an mich und an meine Familie, an meinen Vater, meine Mutter, meine Geschwister und machte einen Bund mit diesen beiden Kundschaftern, dass das Haus von ihr beschützt blieb. Aus der Geschichte wissen wir, dass die Israeliten Jericho eingefallen sind, sie sind rumgegangen, sie haben die Mauer, Stadtmauern sind eingestürzt und so weiter. Und das ganze Land wurde eingenommen. Rahab und ihre Familie sind aber mit dem Leben davongekommen und nicht nur das, sie sind Teil Israels geworden. Im Hebräerbrief wird sie dann noch einmal erwähnt, im 11. Kapitel, wo es um die Glaubenshelden geht, des Alten Testaments, wo der Schreiber der Hebräerbrief dazu auffordert, an sie zu erinnern. Und da heißt es in Vers 31, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Man sieht an ihr, dass Gott die Kundschafter zu ihr geführt hat, weil er ihr Herz gesehen hat. Die wusste, sie hat Gottesfurcht. Deswegen sind die Kundschafter dort in ihr Haus gekommen. Deswegen sind die ganzen anderen Prozesse angestoßen worden. Weil sie das Herz hatte. Obwohl sie keinen Beruf ausgeübt hat, der gesellschaftsfähig wäre in dem Sinn, aber bei Gott hat das eben nicht gezielt. Und die Hure Rahab ist sogar in der Geschlechtergenealogie von Jesus, also von Adam bis zu Jesus, auch wird sie mitgenannt. Das ist bei den Juden ganz unüblich gewesen, dass Frauennamen mit dabei sind in dieser, weil normalerweise geht es immer von der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den, aber bei Rahab und drei weiteren Frauen, die da genannt werden, werden auch eben Frauen mitgenannt, die Teil von dieser Geschlechtergenealogie sind. Also eine Glaubensheldin in den Augen Gottes. Als Saul von Gott verworfen wurde, hat er Samuel, den Propheten, zu Isai geschickt, um einen seiner Söhne zum König zu salben. Und als Samuel dahin kam zu Isai, sah er die sieben Söhne zunächst mal und er hat den Ältesten gesehen. Und da sprach er zu sich selbst, siehe, als sie nun kamen, sah er Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn ein Gesalbter. Das heißt, er hat jemanden vom Äußeren mal wahrgenommen, wahrscheinlich groß gewachsen, wahrscheinlich ein schöner Mann, schöner junger Mann. Und Samuel, der Prophet, dachte sich, das ist jetzt der zukünftige König Israels. Aber, und hier sagte Samuel, Gott zu Samuel noch einmal ganz klar, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und deswegen sollte dann David zum König gesalbt werden, obwohl der in dieser Szene nicht einmal mit auf der Bühne ist, weil er draußen noch die Schafe gehütet hat. Wenn wir jetzt noch einmal zurückkehren zu unserem Predigtext, gilt für uns oder für die Gemeinde gilt, was Jakobus hier uns vermittelt, kein Ansehen der Person aufgrund ihres sozialen Status mit unterschiedlichen, wenn wir Menschen aufgrund ihres sozialen Status mit unterschiedlichen Maßstäben beurteilen, dann ist es sogar Sünde. Schreibt er hier in Vers 9. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz. Alle Menschen sind in Gottes Augen gleich viel wert. Und jetzt wollte ich mit euch gemeinsam in Vers 9 bis 13 hineingehen. Gemeinsam heißt, wieder so eine Art Gruppenarbeit zu machen. Also mit aktiver Beteiligung. Ich lese das einmal vor. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat, Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Jetzt möchte ich euch fragen, was heißt das? Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Was ist das Gesetz der Freiheit? What is the law of freedom? Was ist das Gesetz der Freiheit? Habt ihr da eine Idee? Oder andersrum, man könnte es ja mal von der anderen Seite mal beschreiben, was ist generell das Gesetz? Was steht da?
Also, würde man so sagen, das Gesetz für einen, der mit Gott kennt, ist erst einmal das, was so lapidar 10 Gebote ist.
Genau. 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, brichst du die Ehe, bist du ein Ehebrecher, das heißt ein Übertreter des Gesetzes. Das ist das Gesetz, ja? Das Gesetz sagt, du sollst 50 km/h fahren, fährst du 70 km/h, hast du hier das Gesetz übertreten, oder das Gebot übertreten und musst eine Strafe dafür bezahlen. Das ist das Gesetz. Aber was ist die Freiheit dann? Was ist dann die Freiheit des Gesetzes?
Ja? Paulus spricht davon, dass Christus uns von dem Fluch des Gesetzes befreit hat. Und da, denke ich, da zielt es auf das Gesetz der Freiheit ab, nämlich dass etwas anderes gilt.
Es gilt etwas anderes, ja? Okay. Aber was ist das andere, Bärbel?
Ich denke, der Sinn war ja, wenn man im Alten Testament ein Gesetz übertreten hat, war man unter Umständen des Todes, musste mit seinem Leben bezahlen. Und da Jesus für uns die Schuld auf sich genommen hat, sind wir befreit worden, befreit zu leben, weil wir sonst die Zeche selber tragen müssen, bezahlen müssen.
Ja, je nachdem, je nach Schwere der Schuld. Genau, wenn man was gestohlen hat, muss das man es ersetzen. So ein Gesetz ist ja auch gut. Ja, wenn alle Menschen wissen, es gibt ein Gesetz, dann hält man sich ja auch daran. So kann eine Gesellschaft eben funktionieren. Wenn es das nicht gäbe, würde ja jeder nehmen, frei nach Egoismus und einsacken, was geht. Jetzt hatte ich eine Hand gesehen. Hier, Renate.
Kreuz gebracht, aber das heißt auch für uns, eine Verantwortung zu haben, dem Nächsten gegenüber. Liebe deinen Nächsten wie dich selber.
Genau, das ist schon der Weg dorthin. Jenny?
Ja, mir ist gerade jetzt so ein kleiner Gedankenblitz. Also, vorher gelten ja die Gesetze, da die im Alten Testament ja quasi nicht alles verstehen konnten. Und ab Jesus Zeit gilt diese Zeit ja nicht mehr. Und dann verstehe ich so ein bisschen gerade, dass Jesus das neue Gesetz ist, dass er die Freiheit dadurch ist.
Ja, genau, das ist der Weg. Und was, welche Gebote hat Jesus genommen als die wichtigsten? Er hat ja das ganze Gesetz
in
2 Gebote. Und welche waren das?
Du sollst dein Gott lieben mit aller Kraft.
Genau.
Mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Sein und deinem Nächsten wie dich selbst.
Und deinem Nächsten wie dich selbst. Und wenn du dich da drinnen bewegst, ist wahrscheinlich das die Freiheit. Wenn man seinen Nächsten liebt, dann wird man nicht mit seiner Ehefrau die Ehe brechen. Oder dann wird man ihn nicht bestehlen, man wird ihn nicht belügen. Das sind die Dinge. Und das ist wahrscheinlich die Freiheit des Gesetzes, in der wir uns bewegen sollen. Immer das vor Augen zu haben. Dass wir die Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Wie wir selbst behandelt werden wollen. So auch den anderen Menschen zu behandeln. Und dahingehend ruft eben Jakobus auf, wenn er den TÜV macht bei unserem Glauben, also die Überprüfung des Glaubens macht, dass da hineinschaut unter die Motorhaube, dort wo normalerweise man nicht so gerne hinsieht, aber dort wo es funktionieren soll, wo der Aufruf dazu ist, weil es eben wichtig ist für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit der anderen. Okay, wir sind durch mit diesem Abschnitt. Nächste Woche kommt dann ab Vers 14, da wird es wieder spannender. Zumindest was die Vorbereitung betrifft, vielleicht ein bisschen einfacher, wenn es um den Glauben und die Werke geht. Ansonsten wünsche ich uns jetzt noch eine gute Gemeinschaft.